Uf, uf, qué calor, no más Tesla, por favor. Uf, uf, qué calor, no más Tesla, por favor.
Eine Kundgebung in Erkner, östlich von Berlin, im September 2023. Einige hundert Menschen sind gekommen, um gegen das nahegelegene Automobilwerk von Tesla zu protestieren. Tesla den Hahn abdrehen, steht auf einem Transparent. Kinder werfen mit kleinen Bällen auf Dosen, auf denen das V-förmige Logo des Tesla-Konzerns und das Gesicht dessen Besitzers und Multimilliardärs Elon Musk zu sehen sind.
Wir haben zu der heutigen Versammlung aufgerufen, um ein Zeichen zu setzen gegen den geplanten Ausbau und gegen die schleichende Umweltvergiftung, die von Tesla ausgeht.
Die örtliche Bürgerinitiative Grünheide und andere Gruppen aus Berlin und Brandenburg haben zur Kundgebung aufgerufen. Denn wenige Kilometer weiter bei Grünheide hat Tesla Anfang 2022 seine Gigafactory eröffnet. Etwa 250.000 Elektroautos werden dort jedes Jahr am Fließband montiert. Für die Produktion von Autos und Batterien braucht Tesla große Mengen an Rohstoffen und nach verschiedenen Angaben zwischen 200 und 400 Kubikmetern Wasser pro Stunde. Bei der Kundgebung spricht auch Carolina Vilches von der chilenischen Umweltinitiative Modatima, die für den freien Zugang aller Menschen zu Wasser kämpft.
Somos Modatima y venimos de Chile, una zona de sacrificio y de privatización del derecho humano al agua.
Wir kommen aus Chile, wo ganze Gebiete geopfert werden und das Wasser privatisiert ist. Wir haben die Folge des Raubbaus an der Natur für den internationalen Markt selbst erlebt. Tesla stiehlt das Wasser. Dabei bekommt der Konzern Unterstützung aus der Politik, die uns einreden will, dass grüner Extraktivismus gerecht ist.
Als Extraktivismus wird der Abbau von Rohstoffen für den Export auf den Weltmarkt bezeichnet. Dabei kommt es im Herkunftsland, meist im globalen Süden, zu verstärkten Umweltbelastungen und zur Zerstörung von Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung. Die Verarbeitung der Rohstoffe und die Wertschöpfung hingegen finden überwiegend im Zielland, oft im globalen Norden, statt. Mit grünem Extraktivismus ist der Export von Rohstoffen gemeint, die für die Energiewende benötigt werden. Grüner Wasserstoff als synthetischer Kraftstoff für Elektrofahrzeuge, Lithium für die Herstellung von Batterien und Kupfer für die Fertigung von Kabeln. In den Abbauprozessen dieser Metalle werden Ökosysteme zerstört und sehr viel Wasser verbraucht.
Venimos de Chile, donde la industria minera tiene el derecho de explotar el agua.
In Chile hat die Bergbauindustrie das Recht, das Wasser auszubeuten. Es ist unfassbar. Denjenigen, die verantwortlich sind für die Zerstörung des Planeten, gehört das Wasser in unserem Land. Dieser Konflikt ist zutiefst politisch.
Auch die Bundesregierung versucht, die Lieferung von Rohstoffen wie Lithium und Kupfer abzusichern. Denn diese werden dringend für die ökologische Transformation und für die Digitalisierung benötigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind 2023 nach Argentinien, Brasilien und Chile gereist und haben dort bilaterale Kooperationsabkommen unterzeichnet. Vor allem aber geht es um den Abschluss von Handels-, Investitionsschutz- und Assoziierungsabkommen, die den großen Rahmen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen regeln. Im Wettlauf mit China will die Europäische Union sich damit Zugang zu Märkten und Rohstoffen sichern. Drei entscheidende Abkommen stehen 2024 zur Entscheidung aus. Das Abkommen der EU mit Mexiko, das mit Chile und das mit den Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Bolivien, Paraguay und Uruguay.
Tendenziell würde die EU-Kommission gerne alle drei Abkommen bis zu den Wahlen im Juni 2024 unter Dach und Fach haben, sprich unterzeichnet von EU-Rat und EU-Parlament.
Das sagt Bettina Müller, die bei der Nichtregierungsorganisation PowerShift zu Handels- und Investitionspolitik arbeitet. Dabei ist der Stand zu den drei Abkommen sehr unterschiedlich.
Diese Abkommen, muss man wissen, sind ja tendenziell alle ausverhandelt. Derzeit befinden sie sich in der sogenannten legalen Durchsicht und der Übersetzung in alle 24 EU-Sprachen.
Mit Mexiko und Chile hat die EU bereits funktionierende Abkommen. Seit dem Jahr 2000 besteht das sogenannte Globalabkommen der EU mit Mexiko, dem zweitwichtigsten Handelspartner der EU in Lateinamerika. Mit Chile, dem Land, aus dem 80% des in Europa verwendeten Lithiums kommen, hat die EU seit 2003 ein Assoziierungsabkommen. Beide Abkommen wurden nun modernisiert. Weitere Zollsenkungen für Agrarprodukte wurden ausgehandelt. Außerdem sollen der mexikanische bzw. der chilenische Markt für die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen aus der EU weiter geöffnet werden.
Was wiederum den generell wettbewerbsstärkeren Unternehmen, zum Beispiel aus der EU, weil es einfach die größeren, bereits jetzt schon transnational, international agierenden Konzernen Vorzüge geben wird.
Sagt Bettina Müller. Für die Neuverhandlungen der Abkommen mit beiden Staaten, Mexiko und Chile, gilt außerdem:
Es wurde ein Energie- und Rohstoffkapitel eingefügt, das den Zugang zu Rohstoffen für europäische Unternehmen erleichtern soll. Dann wurde ein Investitionsschutzkapitel eingefügt, das Konzernklagerechte beinhaltet.
Das bedeutet, dass internationale Konzerne gegen den mexikanischen bzw. den chilenischen Staat klagen können, wenn sich die Bedingungen für Investitionen und damit die zu erwartenden Gewinne der Unternehmen verschlechtern. Ein Knebel für fortschrittliche Regierungen, die versuchen, arbeitsrechtliche oder ökologische Verbesserungen in ihren Ländern durchzusetzen. Die Verhandlungen mit Mexiko stocken, so erklärt die Handelsexpertin Bettina Müller.
Weil Mexiko in den letzten Jahren mit der neuen Regierung eine Rücknahme von ursprünglichen Reformen im Energiemarkt vorgenommen hat, die tendenziell unvereinbar sind mit dem, was in dem Abkommen drin steht. Und die Mexikaner auch befürchten, dass es dann zu noch mehr Konzernklagen kommen könnte. Plus im Juni 2024 sind auch Wahlen in Mexiko. Das heißt, also Mexiko ist so ein Wackelkandidat.
Weit fortgeschritten ist hingegen das Abkommen mit Chile. Die inhaltlichen Verhandlungen über eine Modernisierung sind längst abgeschlossen. Am 4. Dezember haben die 27 Staatschefs und Chefinnen im Europäischen Rat dem Abkommen zugestimmt. Im Januar wird der Handelsausschuss des EU-Parlaments eine Empfehlung aussprechen. Das EU-Parlament wird möglicherweise schon im Februar über den Handelsteil des Abkommens abstimmen. Am meisten Widerstände gibt es gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur. Die Verhandlungen dazu sind im Dezember vorläufig gescheitert.
Der Grund für das Scheitern ist vor allem der geplante Wegfall von Zöllen auf südamerikanische Agrarprodukte, besonders die traditionellen Agrarländer. In der EU sind es Frankreich und Österreich, auch Irland, sehen das als eine Gefahr für die eigene Produktion,
sagt der freie Journalist Frederik Schnatterer. Die Mercosur-Staaten lehnen strengere Umweltauflagen, die EU gefordert hatte, als Eingriff in die eigene staatliche Souveränität ab. Außerdem sind sie nicht einverstanden mit der Liberalisierung der Vergabekriterien für öffentliche Aufträge.
Interessant könnte dabei jetzt vor allem die Haltung von Argentinien nach dem kürzlichen Machtwechsel werden. Mit Javier Milei ist da jetzt ein marktradikaler Präsident, der auf den Freihandel setzt. Gerade für die deutsche exportorientierte Industrie könnte das nochmal die Möglichkeit ergeben, da zu einem Abschluss zu kommen.
Die zentralen Kritikpunkte an den verschiedenen EU-Abkommen mit Mexiko, Chile und dem Mercosur ähneln sich. In allen Abkommen sind Regelungen zu Nachhaltigkeit, Einhaltung von Menschenrechten, Geschlechtergleichstellung oder Antikorruptionsbestimmungen unverbindlich. Sie sind nicht sanktionierbar und somit nicht effektiv durchsetzbar. Diese sogenannten weichen Kriterien würden nach wie vor nicht auf eine vergleichbare Art und Weise durchgesetzt wie das harte Handelsgesetz, erklärt Bettina Müller von PowerShift. Im Falle des Inkrafttretens der Abkommen befürchtet sie
eine Schwächung der lokalen Lebensmittelproduzenten, mehr Pestizideinsatz und Landvertreibung. Gerade im Mercosur befürchten wir auch noch mehr Entwaldung, eben aufgrund der Ausweitung der Monokulturen mit entsprechender Vertreibung der ansässigen Bevölkerung. Im Falle von Mexiko und Chile besonders sehen wir eine Festschreibung der Länder auf die Rolle als Rohstofflieferanten und eben eine Vertiefung des extraktiven Wirtschaftsmodells, was auch im Zusammenhang steht mit diesen Rohstoffkapiteln.
Im Kampf gegen Umweltzerstörung und Ausbeutung und für gerechte Ressourcenverteilung und freien Zugang zu Wasser für alle, ruft Carolina Vilches von der chilenischen Umweltorganisation Mudatima zu internationaler Vernetzung der Proteste im Norden und Süden auf.
Esta lucha es una lucha global, de todas y todos, donde el desafío es articular un trabajo en común.
Wir müssen unseren Widerstand weltweit zusammenbringen. Unseren Kampf gegen das kapitalistische System und für das Leben und für die Zukunft.
Powershift und 450 andere Organisationen aus Europa und Lateinamerika haben sich 2021 zu einem transatlantischen Bündnis zum Stopp des EU-Mercosur-Abkommens zusammengefunden. Sie fordern einen auf Solidarität, Gleichheit, Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichteten Handel. Und sie rufen die politischen Entscheidungsträger dazu auf, die EU-Abkommen mit Chile, Mexiko und dem Mercosur nicht zu unterzeichnen.